Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 13. von 22 Abschnitten. Graf Volk ist nun seit 4 Wochen in Kopenhagen, wohin er als Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore von seinem Wohnsitz auf Schloss Holkenäs in Schleswig berufen wurde. Mitte November ist herangekommen und Volk hat sich, so gut es geht, eingelebt, verbringt seine Tage im Wechsel mit den Freunden Penz und Erichsen, den Hofdamen Schimmelmann und Rosenberg oder auch bei seinen Wirtsleuten, der Witwe Hansen und ihrer schönen Tochter Brigitte. Die Korrespondenz mit seiner Frau Christine ist ebenso rege wie kühl. Kaum ein Brief Christines, der keine Sticheleien enthält oder auf einen trüben Ton gestimmt ist. Holk fühlt sich von dem Fräulein von Rosenberg angezogen, einem Ausbund, wie es heißt, nicht von Schönheit, aber von Pikanterie. Und nun reist die ganze Gesellschaft mit der Prinzessin an der Spitze nach Schloss Frederiksborg, wo die Wagen am Ende unserer letzten Lesung pünktlich anlangten. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Dienerschaften mit Windlichtern warteten schon und schritten voran, als die Prinzessin die breite, vom ersten Podest an doppelarmige Treppe hinaufstieg, um oben ihre nicht allzu zahlreichen Gemächer in dem von 2 Türmen flankierten Mittelteile des Schlosses zu beziehen. Diese Türme standen in 2 scharfen Ecken, die durch die vorspringenden Seitenflügel gebildet wurden, zwischen denen wiederum eine die Verbindung herstellende Kolonnade lief. Auf dem ersten Podest, und zwar auf einem daselbst aufgestellten kleinen Rokoko-Kanapee, nahm die Prinzessin, asthmatisch wie sie war, einen Augenblick Platz und entließ dann die Herren und Damen ihres Gefolges mit der Aufforderung, sich's in ihren Turmzimmern nach Möglichkeit bequem zu machen. Um 7, so setzte sie zu Holk gewandt hinzu, sei wie gewöhnlich die Teestunde. Pastor Schleppegrell und Frau kämen allerdings etwas früher, um ihr die Hilleröder Neuigkeiten mitzuteilen, worauf sie sich aufrichtig freue. Kleinstädtische Vorgänge seien eigentlich immer das Interessanteste. Man müsse so herzlich darüber lachen. Und wenn man alt geworden, sei das Lachen über seine lieben Mitmenschen so ziemlich das Vergnüglichste, was man haben könne. Nach diesen gnädigen Worten trennte man sich, und eine halbe Stunde später konnte jeder, der über den Schlosshof ging, deutlich erkennen, welche Zimmer von den Neuangekommenen bezogen worden waren. In dem von der Prinzessin selbst bewohnten ersten Stockwerke des Corps de Logis sah man nur 2 hohe gotische Fenster schwach erleuchtet, während die beiden flankierenden Türme bis hoch hinauf in hellem Lichterglanze standen. Im Wesentlichen war alles bei den ersten von der Prinzessin gegebenen Anordnungen geblieben. Unten wohnten die Dienerinnen, in der ersten Etage die beiden Hofdamen, über der Schimmelmann Penz und Erichsen und über Ebba Holk. 7 Uhr rückte heran, die Schlossuhr schlug halb, als das Schleppegrellsche Ehepaar, eine Magd mit einer Laterne vorauf, von Hilleröd her über den Schlosshof kam. Bald danach rüstete sich auch Holk. Unten im Flur des von ihm bewohnten Rechtsturmes traf er Ebbas Jungfer und beinahe Freundin, Karin, eine Stockholmerin, von der er erfuhr, dass das Fräulein schon bei der Prinzessin sei. Der noch zurückzulegende Weg an der halben Front des Hauptgebäudes hin war nur kurz, und als Holk eine Minute später die Treppe hinauf war, trat er in eine hohe Halle, die, solange sich die Prinzessin in Frederiksborg aufhielt, als Empfangs- und Gesellschaftszimmer diente. Nach dem Schlosshof, wie rückseitig nach dem Park hin, hatte diese Halle nur eine schmale Front. Trotzdem war es ein großer Raum, weil er an Tiefe ersetzte, was ihm an Breite abging. In der Mitte der einen Längswand befand sich ein hoher Renaissance-Kamin und über demselben ein überlebensgroßes Bildnis König Christians IV., der Schloss Frederiksborg seinerzeit sehr geliebt und diese Halle, ganz wie die Prinzessin jetzt, allen anderen Räumen im Schlosse vorgezogen hatte. Links neben dem Kamin standen Körbe, teils mit großen Holzscheiten, teils mit Tannäpfeln und Wacholderzweigen gefüllt, während zur Rechten außer einem mächtigen Schüreisen ein paar Kienfackeln lagen, die den Zweck hatten, spätabends beim Aufbruch über die dunklen Korridore hin den Gästen zu leuchten. Alles in der Ausschmückung der Halle war noch halb mittelalterlich, wie die Halle selbst, über deren Paneelen, des König Christians Porträts über dem Kamine zu geschweigen, große, stark nachgedunkelte Bilder sichtbar wurden. Weit zurück stand ein Schenktisch, die sonst üblichen hohen Stühle fehlten, und statt ihrer war eine Anzahl moderner Fauteuils um die Feuerstelle herum gruppiert. Holk schritt auf die Prinzessin zu, verbeugte sich und sprach ihr aus, wie schön er die Halle fände. Darin müsse sich ein wunderbares Julfest feiern lassen. Alles sei da, nicht bloß große Kienfackeln, sondern auch Tannäpfel und Wacholder. Die Prinzessin antwortete, dass sie solche Feier auch vorhabe. Weihnachten in Frederiksborg sei ihr der beste Tag im Jahr. Und nachdem sie noch ein paar weitere Worte gesprochen und schon für den nächsten Tag eine Art Julvorfeier angekündigt hatte, forderte sie die Frau Pastorin Schleppegrell auf, an ihrer Seite Platz zu nehmen. Die Pastorin war eine kleine, dicke Frau mit aufgesetztem schwarzen Scheitel und roten Backen. Überhaupt von großer Unscheinbarkeit, aber nie darunter leidend, weil sie zu den Glücklichen gehörte, die sich gar nicht mit sich selbst und am wenigsten mit ihrer äußeren Erscheinung beschäftigten. Ebba hatte dies gleich herausgefühlt und eine Vorliebe für sie gefasst. »Wird es Ihnen nicht schwer, liebe Frau Pastorin«, so wandte sie sich an diese, »sich einen ganzen Abend lang von ihren Kindern zu trennen?« »Ich habe keine«, sagte dies und lachte dabei so herzlich, dass die Prinzessin fragte, was es eigentlich sei. Da gab es denn eine allgemeine Heiterkeit, in die schließlich auch Schleppegrell mit einstimmen musste, trotzdem er sich, weil ihn die Komik in erster Reihe mittraf, ein wenig unbehaglich dabei fühlte. Holk, dies wahrnehmend, hielt es für seine Pflicht, im Gespräch eine andere Wendung zu geben und fragte leicht und wie von ungefähr nach dem Porträt über dem Kamin. »Ich sehe, dass es König Christian ist. Wo begegnete man ihm nicht? Und so kann von einem besonderen Interesse kaum die Rede sein, aber desto mehr interessiert mich die Frage, von wem es herrührt. Ich würde einen Spanier vermuten, wenn ich nur wüsste, dass wir jemals einen spanischen Maler in Kopenhagen gehabt hätten.« Schleppegrell wollte Rede stehen, aber Ebba schnitt ihm das Wort ab und sagte, »Das geht nicht, dass wir, wenn nun mal über Kunst und Bilder gesprochen werden soll, mit einem Bilde König Christians beginnen. Auch wenn es wirklich von einem Spanier herrühren sollte, was ich bezweifeln möchte, genauso wie Graf Holk, mit dem ich mich wenigstens in Kunstsachen öfters zusammenfinde. Lassen wir also den unvermeidlichen König. Ich meinerseits erführe lieber«, und dabei zeigte sie nach der Wand gegenüber, »wer die beiden da sind, der Alte mit dem Spitzbart und die vornehme Dame mit der weißen Kapuze. Der mit dem Spitzbart ist Admiral Herr Luftrolle, derselbe, von dem unser König Frederik II. Dies Schloss hier in Kauf und Tausch nahm. Und es dann Frederiksborg taufte nach seinem eigenen Namen. Von dem alten Schloss blieb kein Stein auf dem anderen und nichts wurde mit herübergenommen als diese Schildereien hier, rechts und links, die den großen Seesieg bei Öland unter Admiral Herluf Trolle verherrlichen und mit den Schildereien zugleich die dazwischenhängenden Bildnisse von Herluf Trolle selbst und von Brigitte Goje, seiner Eheliebsten, die wegen ihrer protestantischen Frömmigkeit fast noch gefeierter war als ihr Gemahl. »Was, wenn sie wirklich so fromm war, niemanden überraschen darf«, sagte Penz mit Emphase, »denn so gewiss es mir ist, dass Schauspielerinnen und Fürstengeliebte die populärsten Erscheinungen sind, gleich nach ihnen kommen die Frommen. Und mitunter sind sie sogar um einen Schritt voraus.« »Ja.« »Mitunter«, lachte Ebba, »mitunter, aber selten. Und nun, Pastor Schleppegrell, was ist es mit dieser Herluf-Trollischen Seeschlacht? Ich fürchte zwar, dass sie gegen meine lieben Landsleute, die Schweden, geschlagen wurde, jedenfalls aber den Kostümen nachzuschließen in einer vor-Rosenbergschen Zeit. Und so sehe ich denn meinen Patriotismus nicht allzu direkt herausgefordert über die Seeschlachten. Seeschlachten sind immer etwas, wo Freund und Feind gleichmäßig ertrinken. Und ein wohltätiger Pulverdampf über allem derart ausgebreitet liegt, dass ein Plus oder Minus an Toten, was man dann Sieg oder Niederlage nennt, nie festgestellt werden kann. Und nun gar hier, wo wir zu dem Pulverdampf auch noch die 300-jährige Nachdunkelung haben. Und doch, sagte Holk, scheint mir noch alles leidlich erkennbar. Und wenn wir nachhelfen, aber freilich, wo das nötige Licht dazu hernehmen? Oh, hier, sagte die Prinzessin und wies auf die Stelle, wo die Kienfackeln lagen. Es wird etwas Blak geben, aber das steigert nur die Illusion. Und wenn ich mir dann sage, dass unser Pastor und Cicerone vielleicht seinen guten Tag hat, so werden wir die Seeschlacht noch mal wie miterleben. Also, Schleppegrell, ans Werk. Und tun Sie Ihr Bestes. Das sind wir einem Historiker vom Rang Holz schuldig. Und vielleicht bekehren wir ihn auch noch aus dem Schleswig-Holsteinismus in den Danismus hinüber. Alles stimmte zu, während Penz mit zwei Fingern einen leisen Beifall klatschte. Schleppegrell aber, der Bilderkustode von Passion war, nahm eine der großen Kienfackeln und fuhr damit, nachdem er sie angezündet, über die linke Bildhälfte hin, auf der man nun in düsterer und doch greller Beleuchtung die Segel zahlloser Schiffe, Flaggen und Wimpel und vergoldete Galions, dazu die weißen Wogenkämme, nichts aber von Schlacht und Pulverdampf erkennen konnte. »Das ist aber doch sicher keine Schlacht«, sagte Ebba. »Nein, aber die Vorbereitung dazu. Die Schlacht kommt erst. Die Schlacht ist an der anderen Seite, gleich rechts, neben der Brigitte Goje.« »Ah«, sagte Ebba, »ich verstehe, ein Doppelschlachtbild, Anfang und Ende. Nun, ich bin Aug und Ohr. Und immer wenn Ihr Kienspan an dem Schiffe vorbeifährt, darauf Herr Herluft Trolle kommandiert, dann muss ich bitten, ihm oder auch mir eine Viertelminute zu gönnen, damit ich ihm Reverenz machen und mir sein Bild auch inmitten der Schlacht einprägen kann.« »Das wird dir nicht glücken, Ebba«, sagte die Prinzessin. »Herluft Trolle steckt viel zu sehr im Pulverdampf oder ist in der Nachtdunkelung untergegangen, und du musst dir an seinem regelrechten Porträt da genug sein lassen. Aber nun beginnen Sie, Schleppegrell, und treffen Sie's im Maß, nicht so kurz, dass es nichts ist, und nicht so lang, dass wir uns ängstlich ansehen. Holk ist ein Kenner, Gott sei Dank einer von denen, die den Erzähler nicht befangen machen. Er weiß, Kunst ist schwer.« Unter diesen gnädigen Worten war Schleppegrell wieder an den Kreis der um den Kamin Versammelten herangetreten und sagte, »Gnädigste Prinzessin, befehlen, und ich gehorche. Was wir da sehen, oder vielleicht auch nicht sehen«, und er wies auf die zweite, nicht einmal vom Widerschein des Feuers getroffene Hälfte des großen Wandbildes, »was wir da sehen, ist der entscheidende Moment, wo der makellos in die Luft fliegt. Der makellos, ja, der makellos, das war nämlich das Admiralsschiff der Schweden, die gerade damals trotz ihres irrsinnigen Königs, denn es waren die Tage von König Erich dem 14., auf der Höhe ihrer Macht standen und gegen die Schweden und ihre Flotte, die sehr stark und überlegen war und neben dem makellos auch noch andere große Schiffe hatte, gegen diese schwedische Flotte, sag ich, gingen die unsrigen unter Segel, und der sie kommandierte, war unser großer Herluft Trolle. Und als sie aus der Kjögebucht heraus und auf hoher See waren, segelten sie scharf östlich auf Bornholm zu, wo Herluft Trolle die schwedische Flotte vermutete. Die lag aber nicht mehr bei Bornholm, sondern vor Stralsund unter Admiral Jakob Bagge. Und kaum, dass Jakob Backe vernommen, dass die Dänen ihn suchten, so gab er auch seinen Ankergrund vor Stralsund auf und fuhr nordöstlich, um sich dem Feinde zu stellen. Und kurz vor Öland trafen beide Flotten aufeinander. Und eine dreitägige Schlacht, wie sie die Ostsee noch nicht gesehen hatte, nahm ihren Anfang. Und am dritten Tage war es, als ob der Sieg den Schwedischen zufallen solle. Da rief Herluft Trolle, dessen eigenes Schiff übel zugerichtet war, seinen Unteradmiral Otto Ruth heran und gab ihm Befehl, es koste, was es wolle, den makellos zu entern. Und Otto Ruth war auch zufrieden und fuhr an den Feind. Aber kaum, dass sein Schiff, das nur klein war, die Enterhaken geworfen hatte, So ließ Admiral Jakob Backe das ganze Segelwerk des Makellos beisetzen, um so mit fliegenden Segeln das kleine dänische Schiff, das sich an ihn gehängt hatte, mit in die schwedische Flotte hineinzureißen. Das war ein schwerer Augenblick für Otterud, aber er ließ von dem Sturm auf die Enterburg nicht ab, und als etliche von den Unsern drüben waren, schoss einer eine Feuerkugel in die Rüstkammer, und als das Feuer, das ausbrach, auch die Pulverkammer ergriff, ging der Makellos mit Freund und Feind in die Luft. Und Klaus Flemming übernahm das Kommando der Schwedischen und führte den Rest der Flotte nach Stockholm hin zurück. Eine kurze Pause folgte. Dann sagte Holk, der eigentliche Held der Geschichte scheint mir aber Otterud zu sein. Indessen, ich will darüber nicht streiten. Herluf Trolle wird wohl auch seinen Teil getan haben. Und ich möchte nur noch fragen, was wurde aus ihm und wie war sein Ende? Wie sich's ziemt, er starb das Jahr darauf an einer in einer Seeschlacht hart an der Küste von Pommern erhaltenen Wunde. Die Wunde war an sich nicht tödlich. Aber es war jener merkwürdige Krieg, wo jeder, der eine Wunde davon trug, schwer oder leicht an dieser Wunde sterben musste. So wenigstens steht in den Büchern. Penz sprach von vergifteten Kugeln. Aber Ebba wies das zurück, Schweden sei kein Giftland. Und wollte nach so viel Heldischem lieber etwas von Brigitte Guje hören, von der Pastor Schleppegrell ja ohnehin schon gesagt habe, dass sie fast gefeierter gewesen sei als ihr Seeheld und Gemahl. Ich sehe nicht ein, warum wir uns immer um die Männer oder gar um ihre Schlachten kümmern sollen. Die Geschichte der Frauen ist meist viel interessanter. Und vielleicht auch in diesem Falle. Was war es mit dieser Brigitte? Sie war sehr schön. Das scheint im Namen zu liegen, sagte Ebba und sah zu Holk hinüber. Aber Schönheit bedeutet nicht viel, wenn man tot ist. Und wurde durch eben ihre Schönheit, fuhr Schleppegrell unerschüttert fort, die Stütze der neuen Lehre. So dass einige sagen, ohne Brigitte Goje wäre Dänemark in papistischer Finsternis geblieben. Schrecklich. Und wie kam es anders? Es war die Zeit der Befehdungen um Glaubenswillen und unserem um diese Zeit schon in der neuen Lehre stehenden Volke standen der dänische Adel und die dänische hohe Geistlichkeit gegenüber, vor allem Joachim Rönno, Bischof von Roeskilde, der den Brand austreten und die kleineren und ärmeren lutherischen Geistlichen, so viel ihrer auch schon waren, aus dem Lande jagen wollte. Da trat Brigitte Goje vor dem Bischof hin und bat für die bedrängten Lutherschen und dass sie bleiben dürften. Und weil ihre Schönheit den Bischof rührte, so nahm er den Befehl zurück. Und sein Herz und seine Seele waren so getroffen, dass er beim Mogen Goje, dem Vater Brigittens, um ihre Hand warb und sie zu seinem Weibe machen wollte. »Nicht möglich«, sagte die Prinzessin, »ein katholischer Bischof«, Schleppegrell lächelte, »vielleicht, dass er aus der neuen Lehre dies eine wenigstens mit herübernehmen wollte. Just so wie drüben in England. Jedenfalls aber haben wir Berichte, die von der Werbung um das schöne Fräulein mit einer Ausführlichkeit sprechen, als ob es schon die Hochzeitsfeierlichkeiten gewesen wären. Und es kam nicht dazu. Nein, es zerschlug sich. Und sie nahm schließlich den Herluf Troll. Da tat sie recht, nicht wahr, Ebba? Vielleicht, gnädigste Prinzessin, vielleicht auch nicht. Ich bin eigentlich nicht für Bischöfe. Wenn es aber Ausnahmebischöfe sind wie dieser von Roeskilde, so weiß ich nicht, ob sie nicht im Range noch über die Seehelden gehen. Ein Bischof, der heiraten will, hat neben dem Imponierenden, das darin liegt, auch etwas Versöhnliches und scheint mir fast die ganze Beilegung des Kirchenstreites zu bedeuten. Die kleine Pastorsfrau war entzückt und näherte sich Ebba, um diese eine kleine Liebeserklärung ins Ohr zu flüstern. Aber ehe sie dazu kommen konnte, veränderte sich die Szene. Gedeckte Tische wurden durch eine niedrige, ganz im Hintergrunde befindliche Seitentür hereingetragen und als gleich danach auch doppelarmige, mit Lichtern reich besetzte Leuchter aufgestellt wurden, erhellte sich die bis dahin ganz im Dunkel gelegene zweite Hälfte der Halle, was nicht bloß dem gesamten Raume, sondern vor allem auch dem großen Wandbilde samt den dazwischen eingelassenen Porträtbildnissen erheblich zustatten kam. Pinz war es, der zuerst diese Wahrnehmung machte. »Sehen Sie, Holk, wie Brigitte Goje lächelt? Alle Brigitten haben so was Sonderbares, auch wenn sie fromm sind.« Holk lachte. Die Tage, wo solche Bemerkung ihn hätte verlegen machen können, lagen zurück. Man war bis nach 11 beisammen. Trotzdem bestand Holk darauf, das schleppegrellsche Paar eine Strecke Wegs begleiten zu dürfen. Natürlich wurde dies dankbarst angenommen. Und erst als man die Stelle, wo der Weg um die Seespitze bog, erreicht hatte, verabschiedete sich Holk wieder, der vorher die Begleitung Ebbers sehr zur Verwunderung dieser an Erichsen abgetreten hatte. Von der Seespitze bis zurück auf den Schlosshof war nicht weit, aber doch weit genug, um Holks Verwunderung gerechtfertigt erscheinen zu lassen, als er beim Hinaufsteigen in seinen Turm Erichsen und Ebba vor dem Zimmer dieser in noch lebhaftem Gespräch fand. Aber freilich seine Verwunderung konnte nicht lange dauern, denn es war ganz ersichtlich, dass das Fräulein den armen Baron nur festgehalten hatte, um Holk bei seiner Rückkehr in der einen oder anderen Weise bemerkbar zu machen, dass sie nicht daran gewöhnt sei, sich irgendwem zuliebe vernachlässigt zu sehen. Am wenigsten aber um dieser kleinstädtischen Schleppegrells willen. »Ach, dass ich Sie noch sehe!« wandte sie sich an den Grafen, als dieser unter verbindlichem, aber lächelndem Gruß an ihr und Erichsen vorüber wollte. »Ja, diese Schleppegrells! Und nun gar er! In seiner Jugend, wie mir die Prinzessin versicherte, war es sein Apostelkopf, womit er siegte. Jetzt, in seinem Alter, ist es Herluftrolle. Dass ich einen Fortschritt darin ausspreche, kann ich nicht zugeben.« Und damit verneigte sie sich und zog sich in ihr Zimmer zurück, wo Karin, ihrer Herrin, bereits wartete. Nun war Morgen, erschien so hell ins Fenster, wie ein Novembermorgen nur irgendwie scheinen kann, aber die Nacht, die zurücklag, war stundenlang eine sehr stürmische gewesen. Ein Südoster hatte den am Turme hinlaufenden und hier und da locker gewordenen Blitzableiter unter wütendem Gerassel gepackt und hin und her geschüttelt. Was aber für Holk am störendsten gewesen war, das war, dass der Mond alles Sturmes unerachtet bis in seinen zurückgelegenen und tief in die Wand eingebauten Alkoven geschienen hatte. Holk hätte sich durch Zuziehen der Gardine vor diesem unheimlichen Blicke schützen können, aber das widerstand ihm noch mehr. Er wollte den wenigstens sehen, der da draußen stand und ihm den Schlaf raubte. Gegen Morgen erst schlief er ein, auch da noch unruhig und unter allerlei ängstlichen Träumen. Er war mit dem Makellos, darauf sich Admiral Jakob Bagge befand, in die Luft geflogen, und als er ein Stück Mast gepackt hatte, um sich daran zu retten, war Ebba von der anderen Seite her ganz wie ein Meerweib aufgetaucht und hatte ihn von dem Mast fort und in die Flut zurückgerissen. Darüber war er erwacht. Er überlegte sich den Traum und sagte, sie wäre es imstande. Diesem Gedanken nachzuhängen, war er durchaus in der Laune, doch verbot sich ein Verweilen dabei, denn ein alter Gärtner, der jedes Mal, wenn die Prinzessin im Schloss war, die Morgenbedienung in den beiden Türmen zu machen hatte, kam gerade mit dem Frühstück und entschuldigte sich, während er den Tisch ordnete, dass es so spät geworden sei. Das Fräulein von Rosenberg habe denn auch schon gescholten und mit gutem Recht, aber es werde schon anders werden. Nur vorläufig sei noch nichts in der rechten Ordnung. Dabei übergab er zugleich die Zeitungen, die für Holk eingetroffen waren, und einen Brief. Holk nahm den Brief und sah, dass der Poststempel fehlte. »Ja, der fehlt«, bestätigte der Gärtner. »Es ist kein Postbrief. Pastor Schleppegrell hat ihn abgeben lassen. Und einen anderen für das Fräulein.« Und damit ging der Alte wieder. »Ach, von Pastor Schleppegrell«, sagte Holk, als er wieder allein war. »Das freut mich, da bin ich doch neugierig, was er schreibt.« Aber diese Neugierde konnte nicht übergroß sein, denn er legte den Brief eine gute Weile beiseite und erst als er sein Frühstück, das ihm sichtlich mundete, beendet hatte, nahm er den Brief wieder zur Hand und setzte sich in einen in der Nähe seines Schreibtisches stehenden Schaukelstuhl, der zu der übrigen Einrichtung des Turmzimmers nicht recht passen wollte. Hier erst erbrach er den Brief und nun las er: »Hochgeehrter Herr Graf, Ihr Interesse, das Sie gestern so freundlich für meinen Freund Herluf Trolle zeigten, gibt mir den Mut, Ihnen ein sich mit eben diesem Freunde beschäftigendes Balladenbruchstück zu schicken, das ich vor Jahr und Tag gefunden und aus dem Altdänischen übertragen habe. Kaum ist es nötig, Ihr Wohlwollen dafür anzurufen, denn wo wir mit Liebe lesen, lesen wir auch mit Milde. Gegen 11 haben wir vor, meine Frau und ich, Sie und das Fräulein von Rosenberg, das ich gleichzeitig davon benachrichtige, zu einem gemeinschaftlichen Gange durch den Park abzuholen, vielleicht auf Fredensborg zu. Wir werden freilich kaum das erste Drittel des Weges bezwingen, aber gerade dies erste Drittel ist von besonderer Schönheit und vielleicht um diese Jahreszeit schöner als zu jeder anderen. Um 12 sind wir zurück, um pünktlich bei der Prinzessin, unserer gnädigen Herrin, erscheinen und an ihrem festlichen Lunch teilnehmen zu können. Denn ein kleines Fest wird es wohl sein. Ihr ergebenster Arvid Schleppegrell. Eingelegt in den Brief war ein rosafarbenes Blatt, darauf von Frauenhand geschriebene Verse standen. Aha, mutmaßlich die Handschrift meiner kleinen Freundin, der Frau Pastorin. Sie scheint zu den Liebenswürdigen zu gehören, die sich überall durch kleine Dienste nützlich zu machen wissen. Denn dass sie persönlich eine Passion für Herluf Trolle haben sollte, will mir nicht recht einleuchten. Aber wie dem auch sein möge, zunächst bin ich neugierig, in Erfahrung zu bringen, wie Pastor Schleppegrell sein Balladenbruchstück getauft hat. Und dabei nahm Holk das rosafarbene Blatt wieder in die Hand und überflog den Titel. Der lautete »Wie Herr Herluf Trolle begraben wurde«. Das ist gut, da weiß man doch, was kommt. Und nun schob er den Schaukelstuhl bis dicht ans Fenster und las, ein Bote mit Meldung ritt ihnen voraus, und als sie den Schlosshof sie schritten, Brigitte stand vor dem Trauerhaus in ihrer Frauen mitten. Ah, das ist Brigitte Goje, sein fromm Gemahl, von der wir gestern schon gehört haben, fromm und schön, und eine Klippe für den Röskilder Bischof. Aber sehen wir, was Schleppegrell und sein Balladenbruchstück weiter von ihr zu berichten haben. Am Eingange stand sie, grüßte den Zug, aufrecht und ungebrochen. Und der Erste, der das Bartuch trug, trat vor und hat gesprochen. Was geschehen, wir sandten die Meldung dir, eh den Weg wir selber gingen. Seine Seele ist frei, seine Hülle ist hier. Du weißt, wen wir dir bringen. An der pommerschen Küste vor Pudaglagolm, um den schwankenden Sieg uns zu retten, so fiel er. Nun, Herrin von Herlufsholm, sage, wohin wir ihn betten. Betten wir ihn in den Totensaal von Torslund oder Olafskirke? Betten wir ihn in den Geddesdal unter der Trauerbirke? Betten wir ihn in die Kryptkapellen in Röskilde, Leire, Ringstede? Sage, Herrin, wohin wir ihn stellen. Eine Ruhestatt für ihn hat jede. Jeder Kirche gab er, um was sie bat, Altäre, Türme, Glocken. Und jede, wenn sie hört, er naht, wird in Leide froh locken. Eine jede ladet ihn zu sich ein in ihrer Pfeiler Schatten. Da sprach Brigitte, hier soll es sein, hier wollen wir ihn bestatten. Wohl hat er hier keine Kirche gebaut, die stand schon viel 100 Jahre. Hier aber, als Herluf Trolles Braut, stand ich mit ihm am Altar. Vor demselben Altar, auf selben Stein, steh er wieder in aller Stille. Nichts soll dabei gesprochen sein, als Herr, es geschehe dein Wille. Morgen aber, eh noch der Tag erstand, in seinen Kirchen allen, weit über die See, weit über das Land sollen alle Glocken erschallen, und zittert Himmel an die Luft, als ob Schlachtendonner rolle, dann in der Herlufsholmer Gruft senken wir Herluf Trolle. Holk schob das Blatt wieder in den Brief und den Brief wieder in das Kuvert und wiederholte dabei leise vor sich hin, und in die Herlufsholmer Gruft senken wir Herluf Trolle.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 13. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Das Jazzmagazin auf NDR Kultur, heute mit einem Beitrag über Amanet, das Debütalbum des deutsch-albanischen Pianisten Gerd Kapo. Play Jazz ferner mit Musik vom Puja Abdi und Thomas Stanko Quartett sowie vom Hornisten Arkadi Schilklopa, dem nicht nur ein grandioses neues Album gelungen ist, sondern der am Sonntag in Hannover auch live zu erleben sein wird. Zudem in dieser Sendung jemenitisch inspirierte Jazz-Girlanden von Odet Zur und natürlich Musik aus unserem Jazz-Album der Woche vom neuen Trio des finnischen Piano-Tausendsassers Iiro Rantala. Zu all dem begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.